Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Beide Seiten Live. Gestern ist der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser rechtskräftig zu 4 Jahren Haft verurteilt worden.
Das besprechen wir gleich. Vorher haben wir aber noch ein innenpolitisch brisantes Interview für Sie. Wolfgang Schiefer, mein Kollege, hat das heute aus Termingründen schon vorab aufgezeichnet. Christian Hafenecker war im Interview.
Herr Hafenecker, vorweg ganz herzlichen Dank, dass Sie bei Beide Seiten zu Gast sind. Schönen Abend, freue mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Hafenecker, vielleicht vorweg, Sie haben heute im Parlament eine Ministeranklage eingebracht, und zwar gegen Leonore Gehwessler, heute ganz großer Tag im Parlament, viel los. Warum ganz genau, was war da das Thema?
Das ist eine Ministeranklage, die wir schon einmal eingebracht haben im Parlament, und da geht es schlicht und ergreifend darum, dass sich die Ministerin im vollen Umfang wissend, dass sie gegen Parlamentsbeschlüsse verstößt, dazu entschlossen hat, wichtige Infrastrukturprojekte in ganz Österreich auf Eis zu legen und quasi zu verhindern. Das ist etwas, was uns für die nächsten Jahre natürlich entsprechend schaden wird, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Das hat sie rein aus ideologisch getriebenen Gründen gemacht. Und ich bin der Meinung, dass ein Minister dafür auch haften muss. Deswegen gibt es auch das Instrument der Ministeranklage. Das wird beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Und dann wird in weiterer Folge festgestellt, ob sich die Ministerin in irgendeiner Art und Weise schuldig gemacht hat.
Ganz konkret geht es da um den Lobautunnel.
Es geht um den Lobautunnel, aber auch um alle anderen Straßenbauprojekte, die hier mutwillig gestoppt worden sind, wie zum Beispiel die S34 und andere.
Wie gesagt, heute ein ganz großer Tag im Parlament. Thema war da natürlich auch ein Stück weit das Budget, also ein Doppelbudget beschlossen werden. Was jetzt aber rausgekommen ist, das ohnehin schon große Budgetloch ist noch größer, als alle gedacht haben. Doppelt so groß, um die 12 Milliarden. Die genauen Zahlen sind da jetzt gar nicht so klar, aber es ist eben riesengroß. Dieses Defizitverfahren der EU, ich sage jetzt mal, das ist jetzt fast unausweichlich mittlerweile. Experten sagen jetzt aber, das wäre gar kein Beinbruch, dieses Defizitverfahren. Sie sehen das anders?
Ich sehe es komplett anders. Ich meine, was zuerst einmal wirklich auch zu erwähnen ist, ist das, dass die Regierung jetzt damit antritt und sagt, den Kampf gegen Fake News aufnehmen zu wollen. Ja. Wenn ich mir aber anschaue, was seit Antritt der Regierung und auch davor im Wahlkampf für Fake News genau von den Parteien verbreitet worden sind, die jetzt dagegen vorgehen wollen, da würde ich denen empfehlen, dass sie damit aufhören, Pressekonferenzen zu machen, denn jedes Mal, wenn die ÖVP irgendwas sagt, gerade im Zusammenhang mit Budget, sind es Fake News. Wir erinnern uns zurück, bereits vor den Nationalratswahlen ist uns versichert worden, also dass wir mit dem Budget kein Problem haben werden. Na, dann ist einmal der erste Stein ins Rollen gekommen, just wenige Tage nach der Wahl ist auf einmal dieser Finanzierungsbedarf aufgetaucht mit den Milliarden, die damals schon gefehlt haben. Dann hat man sozusagen eine Salamitaktik angewendet und dann hat man versucht, also gesagt, ja, also wir müssen das Budgetdefizitverfahren unbedingt abwenden. Dann ist offensichtlich der ÖVP auch gedämmert, dass der Schaden weitaus größer ist, als sie bis dato zugegeben haben, im ersten Durchgang sozusagen. Jetzt kommt der zweite Durchgang, jetzt wird das Ganze auch noch verdoppelt. Und denken wir noch einmal gemeinsam drüber nach. In einem halben Jahr von alles in Ordnung bis 12 Milliarden Defizit, das ist, denke ich, schon eine Streuung, die nicht ganz ohne ist. Und da sieht man, wie unehrlich die ÖVP vor allem federführend hier agiert hat. Und dass man auch keinen einzigen Tag auch nur versucht hat, dem Defizitverfahren zu entfliehen und dem auszukommen, sondern dass man es in Wahrheit genau darauf angelegt hat. Und ich komme jetzt noch zu dem Punkt, warum wir das anders sehen als verschiedene Experten, die alle irgendwie im Übrigen im Dunstkreis dieser Regierungsparteien anzusiedeln sind. Das muss man auch einmal ganz klar dazu sagen. Also das Brot ich esse, das Lied ich singe, das ist ein altes Sprichwort, das möchte ich an der Stelle auch einmal anmerken. Was wir problematisch sehen, ist Folgendes. Also wenn das Rating von Österreich schlechter wird, dann ist natürlich die Refinanzierung am freien und internationalen Kapitalmarkt auch entsprechend teurer, weil man natürlich zu ganz anderen Konditionen frisches Geld aufnimmt. Ja. Das betrifft aber in dem Fall nicht nur die Republik Österreich, sondern es betrifft in weiterer Folge natürlich auch jeden privaten Kreditnehmer, denn auch die österreichischen Finanzinstitute, sprich Banken, müssen sich zu diesen schlechteren Konditionen das neue Geld beschaffen. Ja. Das heißt, also, was man hier jetzt erzeugt mit einem EU-Defizitverfahren, ist abgesehen davon, dass man vor der Europäischen Union zumindest teilweise entmündigt ist, ist, dass man auch weiterhin die Inflation entsprechend antreibt, die Konsumkraft hemmt und natürlich auch in weiterer Folge die Bauwirtschaft weiter lähmt. Das ist das, was wir die letzten Jahre gesehen haben und was uns schnurstracks in eine 3-jährige Rezession geführt hat.
Aber vielleicht noch ganz kurz, weil Sie sagen, dass beim Defizitverfahren im Prinzip geht es da nur darum, dass die EU genauer hinschaut, genaue Kontrolle, Überwachungsmethoden sind das dann. Da geht es jetzt nicht darum, dass man Kompetenzen aus Österreich hergibt. Das muss man vielleicht auch dazu sagen.
Nein, da gibt man sehr wohl Kompetenzen her, denn nichts sein kann, was nicht sein darf. Das ist auch ein altes Sprichwort. Und wenn die Europäische Union der Meinung ist, dass Österreich, wie auch immer, vielleicht in Fragen der Migration oder sonstiges einen eigenen Weg gehen möchte, dann hat die EU damit eine eine entsprechende Drohgebärde in der Hand. Ja. Also, dass wenn ihr irgendetwas macht, was nicht den Eurokraten entspricht oder dem Sinn der Eurokraten und Bonzen in Brüssel entspricht, dann dreht man halt an einer anderen Stellschraube und das wird dann genau dieses Defizitverfahren sein. Ja. Das heißt also, solange ich in diesem Ding gar nicht drinnen bin, ist natürlich die Einflussmöglichkeit von Brüssel entsprechend überschaubar. Sobald ich da aber drinnen bin, dann könnt ihr an allen Ecken und Enden drehen und das halte ich für problematisch und das wird uns ja alles jetzt bewusst verschwiegen.
Das Defizitverfahren und sagen wir Migrationspolitik vor der Hand ist es natürlich nicht miteinander verwoben, aber Sie meinen, man könnte es da machen. Aber
das eine Frage nicht zum ersten Mal, dass man A mit B abtauscht.
Aber eine Frage noch, weil Sie gesagt haben, die Zinsen würden dann höher werden für Österreich. Derzeit laufen gegen 8 EU-Länder Defizitverfahren. Italien ist da dabei, Belgien ist dabei, Belgien und Österreich ganz gut vergleichbar. Und da ist nicht eindeutig zu sehen, dass dann die Zinsen für die Anleihen, um die geht es ja dann, dass die da in die Höhe schießen. Aber Österreich hatte schon ein Defizitverfahren im Jahr 2008, aber das auch
ist richtig.
Also woher wissen Sie, dass
aber,
das dann mehr wird?
Moment mal, da waren wir aber nicht in einer dreijährigen Rezessionsphase drinnen. Ja? Also das heißt, die Ratingagenturen, ja, woher sollen die jetzt irgendwie eine positive Aussicht her generieren? Ja? Woher soll sich die Wirtschaftssituation Österreichs in irgendeiner Art und Weise verbessern, wenn wir momentan eine Deindustrialisierung haben, wenn wir tausende Betriebe auf der Strecke verlieren, die auch nicht mehr zurückkommen werden? Also das heißt, auf welcher Basis, vielleicht können Sie mir da einen Tipp geben, auf welcher Basis sollen Ratingagenturen Österreich ein gutes Zeugnis ausstellen?
Bei den Zeugen ist der Ratingagentur geht es nicht unbedingt ums EU-Defizitverfahren, da geht es eben darum, was man auch für die heimische Wirtschaft macht.
Naja, aber das Defizitverfahren erhöht das Vertrauen nicht unbedingt.
Da werden wir vielleicht recht geben. Aber es werden flexiblere Maßnahmen dann natürlich da und vielleicht wird dann mehr Geld da im Defizitverfahren.
Das heißt, ich kann dann länger Schulden zahlen zu höheren Zins setzen. Ja. Wie flexibel wir dann für die wirtschaftliche Entfaltung in Österreich sind, wage ich in Frage zu stellen.
Aber es geht nur darum, dass es nicht automatisch miteinander verbunden ist mit dem Defizitverfahren, dass man dann mehr Zinsen
bezahlt. Ja, aber eines ergibt das andere. Wenn Sie lange mit einem Auto fahren, wo zu wenig Öl drinnen ist, dann wird es irgendwann ganz kaputt sein und genau das ist der springende Punkt.
Bleiben wir bei der EU, bleiben wir bei dem Thema Migration, das Sie gerade angesprochen haben. Da gibt es ja den Familiennachzug. Da schaut die EU auch ganz genau hin. Da müsste man dann diese Notfallklausel ziehen, wenn man das EU-konform macht. Jetzt hat die Regierung heute da eine andere Variante präsentiert, würde ich einmal sagen, dass man im Prinzip, ich kürze es ab, diese Anträge bis 2026, dass man das passiert und das gar nicht mehr sozusagen, man kann den Antrag noch stellen für den Familiennachzug, der wird aber gar nicht mehr behandelt. Sie sehen diese Lösung auch sehr kritisch.
Ja, was soll denn das sein am Ende des Tages, bitte? Weiß ich nicht, gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsverweigerung. Was ist denn so schwer daran zu sagen, wir wollen das einfach nicht mehr? Also es kann ja schon wieder so eine eigenartige Zwischenlösung sein, die wahrscheinlich nur bis zur Wien-Wahl reicht, ja? Weil dann ist eh wieder alles egal. Aber man sagt, jetzt lassen wir die Anträge mal liegen und dann schauen wir weiter. Wenn bis 2026, dann kommt wieder irgendwas anderes dazwischen. Ich vertraue dieser Regierung schlicht und ergreifend nicht. Und was ist so schwierig zu sagen, wir wollen das nicht und wir gehen hier zum Beispiel auch mit der Europäischen Union ins Match. Wissen Sie, was vor wenigen Tagen passiert ist? Da ist zum Beispiel ganz klar gesagt worden, dass es in Sachen Migration und Asyl in Polen zum Beispiel echt voll die Stopptaste gibt. Das ist von der EU mit genehmigt worden. Ja. Und ich stelle mir schon die Frage, also wenn Polen das zustande bringt, dass also Asyltitel und so weiter und so fort so nicht mehr stattfinden können, ja, dann stelle ich mir schon die Frage, warum das die österreichische Bundesregierung in der EU nicht zusammenbringt. Noch dazu, wo der eigene Kommissar dafür zuständig ist, nämlich Magnus Brunner. Das ist der Mann, der irgendwo am Weg 30 oder mehr Milliarden Euro verloren hat im Übrigen.
Ehemaliger Finanzminister von Österreich. Was würde die FPÖ machen und was würden Sie machen, wenn Sie in der Regierung wären und diese Notfallklausel würde nicht gestattet werden, würde Sie dann trotzdem keine Familiennachzug mehr gestatten?
Selbstverständlich müsste man da seine Interessen einfach einmal vor der Europäischen Union vertreten und Herbert Kickl hätte das Format dazu, das zu tun. Und er wird eher früher, später auch in die Möglichkeit kommen, das zu tun. Das möchte ich jetzt einmal auch so im Raum stehen lassen. Aber der springende Punkt ist der. Was macht unsere Bundesregierung eigentlich jedes Mal in Brüssel? Ich habe den Eindruck, die fahren dorthin und sind Befehlsempfänger. Unsere Außenministerin, die turnt irgendwo herum, läuft ihre joggt in New York bei der UNO herum und so weiter und so fort. Alles wunderbar, macht sicher tolle Instagram-Bilder. Aber am Ende des Tages liegen unsere Probleme ganz woanders, nicht in einem Mandat im EU-Sicherheitsrat. Ja? Weil was soll der Österreich übrigens anders machen? Ja? Österreich macht eh überall mit, also was heißt, wäre keine Oppositionsstimme im EU-Sicherheitsrat und deswegen auch kein Mehrwert. Ja. Nur weil die Frau Meindl-Reisinger gerne in New York und bei den UNO-Vollversammlungen ist, das kann ja nicht der Grund sein, sondern wir haben wirklich viele Themen, die zu beackern sind. Und einmal auch der Europäischen Union die Stirn zu bieten in Themenbereichen, die essentiell für uns Österreicher sind, nämlich genau im Thema Migration und so weiter und so fort, das wäre mal eine starke Ansage. Und vielleicht auch, weil es Ihre Sendergruppe bis zu einem gewissen Grad betrifft. Ja. Jetzt kann man die Sendung mögen oder auch nicht, ich maße mir da kein Urteil an. Der springende Punkt ist aber der, wenn es die Frauensprecher von 4 Parteien zusammengebracht haben, hier einen Brief zu schreiben, dass ihnen eine Sendung nicht gefällt, und sind es gleichzeitig aber auch dieselben Frauensprecherinnen, die es zulassen, dass tagtäglich diese ungezügelte Migration nach Österreich stattfindet, dass also Frauen vergewaltigt werden, dass Frauen ermordet werden und so weiter und so fort. Das ist ja alles in diesem Paket mit dabei. Also anstatt irgendwelche Sendergruppen mit Briefen zu belästigen, würde ich mal, glaube ich, das Problem an der Wurzel packen und damit diese ungezügelte Einwanderung ab sofort stoppen und dafür sorgen, dass also jedenfalls nicht mehr dazukommen, die nämlich wirklich überhaupt keinen Respekt vor unseren Frauen haben und im Gegenteil hier Sachen machen, die einfach in einer Gesellschaft nicht akzeptiert werden können.
Der Transparenz halber, Sie sprechen vom Geschäft mit der Liebe, von der Sendung, die eben auf ATV läuft, das Interview hier jetzt eben auf Puls 24, aber es ist eine Sendergruppe, die eben zusammengehört. Lassen Sie uns, Sie haben Wien schon erwähnt, lassen Sie uns zur Wienwahl kommen. Wie ich jetzt hierher gefahren bin, zu euch in die Parteizentrale, habe ich das Wahlplakat von Dominik Knepp gesehen. 5 gute Jahre für Wien hat er da plakatiert. Es gibt aber gar keine Chance, dass er in die Stadtregierung kommt. Michael Ludwig hat eine Koalition mit der FPÖ schon ausgeschlossen.
Na, hätten Sie den Neos eine Chance gegeben vor den Wahlen, dass sie in eine Regierung kommen? Also ich glaube, das ist ein bisschen vermessen, jetzt einmal schon den Ausgang von allfälligen Koalitionsverhandlungen oder sonstiges irgendwie vorhersehen zu wollen. Ja. Man weiß nicht, wer schlussendlich der Stärkere sein wird in Wien. Wir wissen, dass die SPÖ momentan auf einem historischen Tiefflug unterwegs ist. Wenn Sie es nicht glauben können, dann schauen Sie bitte letzte Woche auf das Gemeinderatswahlergebnis in der Steiermark. Da sind rote Hochburgen wirklich gefallen. Dort hat man am meisten verloren. Also die SPÖ ist nicht unbedingt das, was man als eine Partei im Aufwärtstrend bezeichnen würde. Ja. Und natürlich kann sich eine Schlagdistanz zwischen der SPÖ und der FPÖ auch ausgehen. Und wer dann schlussendlich die Nase vorn hat und welche Konstellationen es dann gibt, würde ich nicht wagen, da jetzt irgendwie zu antizipieren.
Die FPÖ Wien buhlt auch, wenn man das sagen kann, um türkische Wählende. Es gibt auch einen Kandidaten, der also auf der Liste, Mehmet Özay ist das. Ist das mit der Bundes-FPÖ abgesprochen, dass die Wiener FPÖ da eben auch auf türkische Wählende abzieht?
Da geht es überhaupt nicht darum, wer für wen buhlt. Aber wenn jemand für uns auf der Liste steht, dann gehe ich davon aus, dass er österreichischer Staatsbürger ist, weil sonst könnte er nicht kandidieren. Und was die Freiheitliche Partei immer sagt und macht, ist, dass wir natürlich für unsere österreichischen Staatsbürger da sind. Das ist der springende Punkt. Ich würde eher die kritisieren, die jetzt da auf das hinweisen und im Übrigen auch Sie, ja? Weil es im Prinzip ist es eigentlich ein eigenartiger Zugang, dass man jemand, der Österreicher ist und bei einer Wahl kandidiert, als Türken bezeichnet. Ja? Aber wie gesagt, die Frage haben Sie gestellt und deswegen kriegen Sie es auch so zurück.
Das ist absolut legitim, aber es ist nur überraschend gewesen, weil es eben in den anderen Wahlen nicht so war, dass die FPÖ so offensiv türkische Wählende umworben
hat. Sie werden auf unseren Kandidatenlisten immer wieder Menschen gefunden haben, die in zweiter Generation mit einer österreichischen Staatsbürgerschaft sich hier integriert haben, hier auch Leistungsträger geworden sind und deswegen auch bei uns kandidieren. Das ist jetzt keine Überraschung und auch nichts Neues.
Eine Frage noch zur Wienwahl, bitte. Beim Herfahren habe ich auch ein Plakat gesehen von HC Strache. Ich war ganz überrascht. Am Anfang dachte ich, das ist ein Plakat der FPÖ. Das waren gar nicht so wenig und die schauen sind wirklich leicht zu verwechseln. Das muss man wirklich sagen mit den Plakaten von der FPÖ. Glauben Sie, wieder viele Stimmen der FPÖ, wieder viele Stimmen Dominik Knepp kosten?
Nein, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich meine, es hat ja verschiedenste Versuche von Heinz-Christian Strache gegeben, bei irgendwelchen Wahlen und Kommunalwahlen zu realisieren. Ich würde sagen, Heinz-Christian Strache ist jetzt ein Politiker, der der Vergangenheit angehört. Ich glaube auch, dass er einen großen Teil seiner Anhängerschaft verloren hat. Ich finde es grundsätzlich schade, dass er sein eigenes Ego über alles stellt und schlussendlich auch über seine Mutterpartei, die FPÖ. Muss man so zur Kenntnis nehmen, aber ich würde das jetzt gar nicht weiter kommentieren, weil der Heinz-Christian Strache ist immer einer, der von historischen Chancen spricht, die man vergeben hätte. Und schlussendlich war er nie bezahlt, wie alle nicht.
Lassen Sie uns zu seiner historischen Chance vielleicht ein Stück weit kommen, eben zu diesen Verhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP von Anfang des Jahres. Es ist jetzt schon mehrere Wochen natürlich klar, dass die gescheitert sind. Hat es da intern, wie sieht man das mit dem Rückblick jetzt von ein paar Wochen, hat es da intern eine Aufarbeitung gegeben, wo man sagt, hat man als FPÖ vielleicht einen Fehler gemacht, als Herbert Kickl einen Fehler gemacht, oder war da alles richtig und die ÖVP hat da, und die ÖVP ist allein schuld, dass das nicht geklappt hat. Hat es da so eine Art der Aufarbeitung gegeben?
Wenn man der Meinung ist, dass irgendwas schiefgegangen ist. Und es war so, dass die ÖVP schlussendlich eine Strategie gewählt hat, erstens von Parallelverhandlungen, auf der anderen Seite auch mit kontrollierten Sprengungen in den Koalitionsverhandlungen, muss man zur Kenntnis nehmen. Man darf sich nur auf das Spiel nicht einlassen. Dann hätte man vielleicht eine Aufarbeitung gebraucht, warum man der ÖVP so auf den Leim geht und schlussendlich hier kein eigenes Profil nach Verhandlungen mehr hat. Aber wissen Sie, warum wir keine Aufarbeitung gebraucht haben? Weil nämlich alle Landesparteien wirklich in Echtzeit in den Verhandlungen aufgeschalten gewesen sind. Wir haben alle wesentlichen Entscheidungen, die wir getroffen haben, auf kurzem Weg, aber mit allen gemeinsam getroffen. Es hat nie in den Gremien der FPÖ irgendwelche Gegenstimmen oder sonstigen Diskussionsbedarf gegeben, sondern aus Sicht der Freiheitlichen Partei hat Herbert Kickl hier all das gemacht, was mit der Partei auch vereinbart gewesen ist. Alles das, wo wir auch gesagt haben, gut, so weit können wir uns bewegen, aber wenn es dann darum geht, unser Wahlprogramm völlig in Frage zu stellen und überhaupt nichts mehr davon umzusetzen, da muss man dann sagen, dann geht's halt nicht. Und genau das ist ja das, was die ÖVP vermutlich unterschätzt hat. Die ÖVP hat gedacht, die Freiheitliche Partei agiert so wie die ÖVP selbst. Ja. Und nur sozusagen um des Regierens willen nimmt man vielleicht auch eine inhaltslose Koalition wahr. Ja. Und das ist eben der Unterschied. Wir Freiheitliche sind der Bevölkerung und unseren Wählern verpflichtet und die ÖVP offensichtlich nur dem schnöden Mammon und den Ämtern.
Aber dass man zu viel hat wollen in diesen Verhandlungen, hat man das hinterfragt?
Also braucht man nicht hinterfragen, denn Sie kennen die Entwürfe von den Regierungsbüros, wie die aufgeteilt worden wären. Da ist unterm Strich auch gestanden, dass zum Beispiel die ÖVP ein Ministerium mehr gehabt hätte als die FPÖ. Es ist auch um dem Herrn Bundespräsidenten oder wer auch immer das sozusagen moniert hat, die Angst zu nehmen, war auch ein unparteiischer Staatssekretär für die DSN vorgesehen. Also auch da hätte man natürlich entsprechend agiert und wäre mal entgegengekommen. Es ist sogar darüber gesprochen worden, die Europa-Agenten abzugeben. Ganz ehrlich, also diese Mehr, die die ÖVP da in die Welt gesetzt hat, dass also wir irgendwelche unverschämten Forderungen getätigt hätten, die stimmt schlicht und ergreifend einfach nicht. Das muss man jetzt auch einmal ganz klar sagen. Und wenn man sich anschaut, was die ÖVP jetzt zustande gebracht hat, ja, dann ist der Finanzminister nicht bei der ÖVP. Ja. Es ist der Infrastrukturminister nicht bei der ÖVP. Das heißt, das sind beides zwei Ministerien. Ja. Das Finanzministerium und das Verkehrsministerium, das sind die Ministerien, wo im Prinzip alle Staatsbeteiligungen drinnen liegen, ja, sind beide in roter Hand. Gleichzeitig ist das, was die ÖVP immer gesagt hat, also das Innenministerium und Verteidigungsministerium nicht gemeinsam geht, die beiden bewaffneten Ressorts, wenn man es salopp formulieren möchte, sind alle in schwarzer Hand. Ja. Also da sind immer irgendwelche Gesetzmäßigkeiten erfunden worden, die es in anderen Regierungen nicht gegeben hat. Das ist dann nur der Fall, wenn die FPÖ mit dabei ist. Und ich sage es Ihnen ganz klar und umgekehrt. Wir sind der ÖVP sehr weit entgegengekommen. Wir haben ein sehr großzügiges Angebot gemacht, aber dass wir natürlich auf unsere Kernthemen aus dem Wahlkampf nicht verzichten wollten, was die Migrationsfrage betrifft, was die Frage der Teuerung betrifft und was natürlich auch die Frage der Medien respektive der Haushaltsabgabe beim ORF betrifft und was die Aufarbeitung von Corona betrifft, dass man also hier trotzdem auch Interessen hat, die man vor den Wahlen versprochen hat und die einzuhalten sind, weil wir in einer Koalition mit dem Bürger sind, das muss doch verständlich sein.
Ganz kurz nur dazu eine letzte Frage, noch eine aktuelle Umfrage. Umfragen immer schwierig zu sehen, ich weiß, das werden Sie gleich sagen, aber trotzdem, die sagen, sie wünschen sich von der größten Opposition Partei, von der FPÖ wünschen sich 57% der Österreicherinnen, dass sie konstruktiv mit der Regierung zusammenarbeitet. Das ist eine Market-Umfrage und 27% sind für eine kantige, also für Opposition pur 27%. Ich nehme an, die 27%, die werden ihren Wunsch erfüllt bekommen.
Nein, was ist mit den anderen, die da fehlen? Die sagen, ich weiß nicht.
Der ist dazwischen, ja genau. Das ist, okay.
Das ist interessant. Ich mir die Frage, wie diese Umfrage überhaupt aufgesetzt war und welche Fragen dort gestellt wurden. Ich halte wirklich nicht sehr viel davon. Ja.
Aber jetzt eine radikale Opposition.
Moment einmal, was soll überhaupt eine konstruktive Opposition sein? Also wenn es einen Prozentanteil, ja, von 28% der Menschen gibt, die die FPÖ haben wollen in einer Regierung und die Politik der FPÖ auch unterstützen, warum sollte dann, und das müssen wir beantworten logischerweise, warum sollte die FPÖ dann hergehen und nach den Wahlen das Gegenteil davon machen und sagen, alles das, was die linken Neos, was die linke SPÖ und was auch immer Schwarzen machen, unterstützen. Wir sind doch dafür gewählt, um unsere Sicht der Dinge darzulegen, um unsere Anträge zu stellen. Und noch etwas, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt im Parlament immer gegen alles stimmen. Ja? Aber in zentralen Elementen, in zentralen Punkten muss man natürlich sein eigenes Profil bewahren, weil sonst können wir uns alle auflösen und bilden die Einheitspartei.
Ja, das ist ja der Punkt auch daran, dass man immer gemeinsam zusammenarbeitet. Ja. Herr Hafenegger, ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke, dass Sie Zeit genommen haben.
Danke für die Möglichkeit.
Gerne. Das war der blaue Generalsekretär Christian Hafenegger heute im Interview. Und genauer analysieren werden wir das Gesagte hier jetzt gleich noch mit dem Journalisten und Medienmanager Christian Rainer und unserer Politik-Chefreporterin Manuela Reidl.
Ganz genau. Und das Urteil gegen Karl-Heinz Grasser wird da natürlich auch großes Thema sein. Es bleibt spannend. Also bis gleich.
Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zurück zu Beide Seiten Live. Gerade haben Sie ein Interview mit dem FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker gesehen über eine neue Ministerinnenanklage gegen die Ex-Klimaschutzministerin Leonora Gehwessler, den Familiennachzug und die kommende Wienwahl.
Ganz genau. Und über die spannendsten Aspekte dieses Interviews wollen wir jetzt hier im Studio sprechen. Zu Gast ist Christian Reiner, ehemaliger Herausgeber vom Profil, Medienmanager und einer der sehr bekannten einer bekanntesten Journalistin in Österreich. Freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank, freue mich auch.
Bei uns ist heute auch wieder Manuela Reidl, unsere Puls 4 Politik-Chefreporterin, dass ich es rausbekomme. Auch da
so viel. Was wir alles machen. Hallo,
schön. Was wir alles machen. Wir reden vor allem jetzt über Politik. Herr Reiner, bevor wir über dieses Interview sprechen, bevor wir uns da die spannendsten Aspekte rausnehmen, vielleicht ganz prinzipiell zum Thema Familiennachzug. Da gibt es heute, ich würde sagen, eine österreichische Lösung von der Bundesregierung. Die soll jetzt nicht ausgesetzt werden, der Familiennachzug, sondern es sollen einfach die Anträge nicht weiter bearbeitet werden. Wie finden Sie das?
Ja, insgesamt, also vermutlich ist es eine Lösung, die gegen EU-Recht dem EU-Recht widerspricht. Andererseits, so gut wie alle, auch die westeuropäischen EU-Länder haben ähnliche Notlösungen verwendet. Natürlich ist diese Sonderregelung für etwas ganz anderes gedacht, für einen Staatsnotstand, also wenn die Republik zu implodieren drohte. Aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass in einer Zeit, in der die EU-Regeln, was jetzt Migration betrifft, sicherlich nicht mehr zeitgemäß sind, überarbeitet werden muss, dass die österreichische Bundesregierung da was macht. Zumal ja ohnehin in diesem Regierungsprogramm, finde ich, weiß nicht, du siehst, Manu, zwischen Schwarz-Rot und Neos, also ein bisschen unterbelichtet die Frage der Migration ist. Und das ist bei allen Wahlen der stärkste Faktor für die Freiheitlichen und sicherlich das Thema, das die Leute interessiert. Also unterm Strich, ich finde das okay, was die Bundesregierung macht, auch wenn es ein bisschen hoppatatschig daherkommt.
Und im Regierungsprogramm, du sagst es richtig, ist ja auch wenig an Leitfaden zu sehen. Man spürt so richtig, dass da alle beiden, die anderen, nämlich die SPÖ und die NEOS, da ein bisschen sozusagen den Mund zusammengekniffen haben und gesagt haben,
Ist ein Wunder, dass der Andreas Babler diesem Nicht-Familiennachzug zugestimmt hat. Ja. Eher Wunder.
Genau, also, genau. Ja. Und da geht es eben eher auch um Verschärfungen insgesamt im Regierungsprogramm. Einzigst soll es ein paar Erleichterungen geben in der Erlangung der Staatsbürgerschaft, aber die sind auch als minimal zu erachten, wenn man nach Expertinnenmeinungen geht. Also ja, das ist ein Feld, das durchaus die FPÖ in Wien wieder breit beackern kann, eben weil man schon wieder ein bisschen so mit geschlossenen Augen dran herangeht auf Bundesebene. Und die FPÖ haben wir jetzt schon zweimal eben angesprochen, die ist natürlich nicht dagegen, dass der Familiennachzug gestoppt wird, aber Christian Hafenecker sagt heute, er hält das für schlecht, wie das jetzt von der Regierung geplant ist, und da hören wir kurz rein.
Ja, was sollte das sein am Ende des Tages, bitte? Weiß ich nicht, gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsverweigerung. Was ist denn so schwer daran zu sagen, wir wollen das einfach nicht mehr? Also es kann nicht schon wieder so eine eigenartige Zwischenlösung sein, die wahrscheinlich nur bis zur Wienwahl reicht, ja? Und dann ist eh wieder alles egal.
Also diese Lösung findet Christian Hafenecker ganz offensichtlich nicht gut. Aber Herr Reiner, Sie haben vorher kurz ein bisschen angesprochen, wie schwierig das ist, auch auf EU-Ebene das rechtskonform darzustellen. Hätte die FPÖ dann eine bessere Lösung?
Nein, natürlich nicht. Dass ausgerechnet Christian Hafenecker jetzt sich da alteriert und meint, das sei eine Lösung, die möglicherweise nicht haltbar ist und so weiter, ist schon sehr lächerlich. Die FPÖ hat immer jede Form von Einschränkung der Migration gegen EU-Regeln, gegen die UNO-Menschenrechtskonvention gefordert. Das ist sehr lächerlich. Ich glaube auch nicht, und ich hoffe, es muss ich sagen, dass das jetzt nur eine Lösung ist, die bis zur Wien-Wahl getrommelt wird und dann nicht durchgezogen wird. Also was Christian Hafenecker verständlich macht, da die jetzt ja doch nicht in der Regierung sind, ist wiederum FPÖ-Oppositionspolitik zu machen. Ein bisschen schwer tut er sich, glaube ich, jetzt, weil die Bundesregierung da jetzt schon das Feld bestellt, auf dem normalerweise die FPÖ sich bewegt. Wie glaubwürdig das jetzt in der Bevölkerung ankommt und ob nicht doch die FPÖ das Thema weiter monopolisieren kann, das wird man sehen, zum Beispiel bei den Wienwahlen.
Mhm. Vielleicht mal noch ganz kurz, weil Sie auch die Bevölkerung ansprechen, was ist denn das überhaupt für eine Message, die man da an die Bevölkerung gibt, dass man sagt, wir lassen Anträge einfach liegen, bearbeiten die nicht weiter, das wird sich schon irgendwie selber lösen. auf diesen Kern dieses Problems noch einmal geht, das ist doch was da mitschwingt, was man eigentlich als Politik tunlichst vermeiden sollte, oder?
Naja, ich glaube, da ist wirklich das Dilemma das Große, dass man nicht einfach so wie ein Christian Hafenecker von der FPÖ sich mit der EU anlegen will. Mhm. Gerade die ÖVP nämlich nicht. Mhm. Der Christian genau Hafenecker weiß, tut sich leicht zu sagen, pfeif mal aufs EU-Recht, wir gehen in das Match mit der EU. Ein Herbert Kickl würde sich das trauen. Ja, es gibt ja auch Vorbilder. Viktor Orban zum Beispiel bricht auch ganz bewusst EU-Recht in der Asylfrage, indem er schlicht und ergreifend sagt, in Ungarn werden keine Asylanträge mehr angenommen. Finden wir jemanden, der einen Asylantrag stellen will, sagen wir ihn, zieh bitte weiter nach Österreich. So sagt er das nicht, aber das ist die logische Konsequenz, dass diese Menschen dann bei uns landen. Und im Unterschied zu anderen EU-Ländern wird dann rechtskonform der Antrag auch bearbeitet. Ja, also selbst unter einem Herbert Kickl als Innenminister wurden in Österreich Asylanträge angenommen und so wie es vom Recht her vorgesehen ist, bearbeitet. Und da tut sich jetzt aus der Opposition heraus die FPÖ natürlich leicht zu sagen, wir pfeifen aufs EU-Recht zu Recht, so weit will aber sonst im bei den Parlamentsparteien in Österreich eben niemand gehen. Und deshalb versucht man diese schon angesprochene österreichische Lösung, dass man sagt, gut, wir tippen in Zukunft nur mal mit dem Zwei-Finger-System.
Und immer 24-12 lässt
es. Ja, richtig, absolut, ganz genau. Also es ist in Wirklichkeit nicht lustig, weil es sehr extrem viel Leid verursacht, auch bei den Leuten, die jetzt keine Frauen und Kinder aus irgendwelchen Lagern in der Türkei oder sonst wo herholen können. Es ist aber auch für die österreichische Gesellschaft nicht lustig, die sich extrem überfordert fühlt. Wir haben sehr viel gesprochen über die Probleme im Bildungsbereich. Also es ist ein todernstes Thema, das mit einer MA-24-12-Lösung jetzt ein bisschen in die Länge gezogen wird. In Wirklichkeit, das lässt sich nicht von Handwerk.
Absolut. Und gerade in Wien natürlich ist das Problem besonders groß, wo, wie du sagst, im Bildungssektor, in den Schulen die Integration nicht gut funktioniert. Nicht unbedingt deshalb, weil man zu wenig getan hätte, sondern weil das halt Österreich insgesamt und besonders dann Wien ein Magnetpunkt und Magnetpunkte sind. Die Menschen kommen gerne nach Österreich, kommen gerne nach Wien. Umgekehrt, weil wir darüber sprechen, so eine eigenartige Lösung. Ich meine, ganz Europa ist eine eigenartige Lösung. Die Tatsache, dass überhaupt Asylwerber nach Österreich kommen können, Asylwerber und Werberinnen, ist ja eigentlich pervers, weil niemand von denen kommt im Flugzeug oder im Privatflugzeug. Die kommen durch andere EU-Staaten, wo sie längst hätten den Asylantrag stellen müssen und aufgenommen werden.
Aber da haben wir jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass zum Beispiel Ungarn sagt, bitte weiter, bitte
ganz
weiter.
Genau, das
und
meine
es
ich,
gibt ja keinen legalen Weg. Man muss ja diese gefährlichen Schlepperrouten auf sich nehmen, um dann ein europäisches Land zu erreichen, weil dieses Botschaftsasyl zum Beispiel, das es früher gab, dass man anderswo, wenn man Fluchtgründe hatte, außerhalb Europas einen Antrag stellen konnte und man nur herkam, wenn der dann positiv beschieden war, das wurde ja abgeschafft vor vielen, vielen Jahren. Also das ist eine riesengroße Baustelle, die mittlerweile aufgeladen ist mit vielen Ängsten, mit vielen Toten im Mittelmeer in Wirklichkeit und mit sehr vielen faulen, zum Teil sehr faulen Kompromissen auf EU-Ebene.
Das ist die riesige Baustelle Migration, wo Sie beide ja jetzt zu Recht gesagt haben, die muss angegangen werden, weil sonst verliert die Regierung auf jeden Fall. Die FPÖ gewinnt dann wieder dazu. Schauen wir noch mal ganz kurz auf den ganz kleinen Teil, eigentlich Familiennachzug. Da haben wir nämlich die Zahlen auch noch aufbereitet und können uns anschauen, wie sich der in den letzten Jahren entwickelt hat. Weil wir wissen ja, 2023 gab es mit ein bisschen über 14.000 Anträgen da den Höhepunkt. Und ja, Manu, du hast vorhin gesagt, das sind natürlich die Familien zum Beispiel aus Syrien, Kinder, Mütter, die nachgezogen sind, auch nach der großen Flüchtlingskrise 2015, 2016. Wir sehen aber auch, im letzten Jahr 2024 sind die Anträge deutlich zurückgegangen und auch dieses Jahr gehen sie weiter zurück. Das heißt, ist jetzt gerade dieses Thema Familiennachzug ein bisschen Populismus auch ein Stück weit, weil es eigentlich noch dringendere Probleme
gibt. Wird dazu groß gemacht?
Nein, nicht.
Also ist es nicht jetzt schon quasi...
Ich glaube nicht. 2024 wäre noch immer das Jahr mit den zweit- oder drittmeisten Familiennachzüglern, Züglerinnen in den vergangenen 10 Jahren. Und wir wissen nicht, wie es im kommenden Jahr wäre. Nein, es ist so, dass dieses Thema, die vergangenen Bundesregierungen sich nicht in dem Maße über dieses Thema, das Thema Migration, das Thema Ausländerzuzug, drüber getraut haben, um den österreichischen innenpolitischen Notwendigkeiten Rechnung zu tragen oder so, wie du, Manu, gesagt hast, die Die Bevölkerung fühlt sich überfordert, vor allem in Wien. Das Bildungssystem ist überfordert in den großen Städten. Und da das jetzt auf die lange Bank zu schieben und zu glauben, dass der Familiennachzug jetzt zurückginge, obwohl er ja im vergangenen Jahr noch immer so stark drittstärkste oder zweitstärkste, das wäre zu wenig. Da muss wirklich was passieren und Österreich muss da viel auf eigene Karte machen, weil das System, wie wir gerade gesagt haben, in Europa insgesamt nicht funktioniert. Österreich zu den 3 Ländern mit den meisten Asylanträgen in Europa gehört.
Mhm. Zu spät, aber noch immer wichtig, dass es jetzt immerhin passiert.
Selbstverständlich, ja.
Sie haben Wien erwähnt. Ich habe mit Christian Hafenecker eben auch über die Wien-Wahl gesprochen, die ja Ende April stattfindet. Hören wir uns doch mal vielleicht ganz kurz an, was er dazu gesagt hat. Es sieht nämlich ein Stück weit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPÖ und der FPÖ. Hören wir da rein.
Also die SPÖ ist jetzt nicht unbedingt das, was man als eine Partei im Aufwärtstrend bezeichnen würde, ja. Und natürlich kann sich eine Schlagdistanz zwischen der SPÖ und der FPÖ auch ausgehen. Und wer dann schlussendlich hier die Nase vorn hat und welche Konstellationen es dann gibt, würde ich nicht wagen, da jetzt irgendwie zu antizipieren.
Manu, war er da zu optimistisch, der Herr Hafenecker? Kann es da ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben? Klar, die Wahl ist nicht geschlagen, aber trotz alledem sieht er das dazu positiv?
Ja, also man muss 2 Dinge hier sehen. Zum einen, das letzte Mal, als wir in Wien gewählt haben, war ein absolutes Ausnahmejahr. Es war das Jahr 2020. Es war noch die Ära des Sebastian Kurz. Die ÖVP konnte sich damals in lichte Höhen katapultieren. Das wird es dieses Mal nicht mehr spielen. Die FPÖ wiederum war auf einem historischen Tief. Warum? Es war gerade Ibiza passiert und die Spendenaffäre. Wenn man noch 5 Jahre zurückgeht ins Jahr 2015, sieht man, die eigentlich vergleichbaren Dinge, die wir hernehmen müssen, um diese Wienwahl und die Prognosen darauf zu beurteilen. Man mag sich vorstellen, die FPÖ hatte damals über 30%, damals noch unter HC Strache, der dieses Mal mit der eigenen Liste antritt und nicht einmal 1% schaffen wird, laut Umfragen. Mhm. Also da sieht man, wie schnell sich alles ändern kann in einer Dekade. Und damit muss die FPÖ sich eigentlich messen. Ja, also mit der Ausgangsposition im Jahr 2015, da war es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Damals hat ja Michael Ludwig dieses Duell um Wien ausgerufen und es hat schon irgendwie gestimmt. Dieses Mal wird es nicht so sein. Die FPÖ wird sich natürlich als Wahlsiegerin ausrufen können, weil sie sich verdreifachen wird von jetzt 7% nach dieser schweren Krise 2020 auf über 20%. Aber der SPÖ werden ja knapp 40% prognostiziert. Also derzeit, Dominik Knäpp ist ein arrivierter Spitzenkandidat, ein arrivierter Oppositionspolitiker in Wien, der Wiener FPÖ-Chef. Aber er hat eben noch nicht oder nicht die Strahlkraft des einstigen Heinz-Christian Strache und wird sicher keine 30% einfahren.
Dem kann man wenig hinzufügen, genau das ist es. Die letzte Wahl war eine Ausnahmewahl aus den Gründen, die du genannt hast. Es wird keinesfalls zu einem Bürgermeisterduell kommen. Michael Ludwig braucht das jetzt auch nicht ausrufen, so wie es kein Kanzlerduell dieses Mal gab, weil die FPÖ weit vorne war. Das wirkliche Problem in Wien wird die ÖVP bekommen, kein Problem, sondern die werden sich halbieren, weil beim letzten Mal, so wie du gesagt hast, der Kurzeffekt sehr stark war und Blümel als Spitzenkandidat davon profitiert hat. Also nein, die FPÖ hat keine Chance, an die SPÖ ranzukommen und wird auch keine Koalition bilden mit
ganz
der SPÖ.
Ganz kurze Zwischenfrage, ja. Nur, weil die Mann auch den Heinz-Christian Strache erwähnt hat. Ich habe mit Christian Hafenecker auch darüber gesprochen, weil jetzt in Wien ist, herumfahrt und man sieht diese Fotos, diese Wahlplakate von Heinz-Christian Strache, die schauen zum Verwechseln ähnlich, den FPÖ-Plakaten. Glauben Sie auch, dass der nur so wenig holen wird, dass Heinz-Christian Strache da nicht mehr Leute heranholen kann?
Ich glaube nicht, alle Umfragen sagen 1% oder drunter. Darüber hinaus hat er ein bisschen einen Frühstart da jetzt mit diesen Plakaten gebracht. Ich glaube nicht, dass er so unendlich viel Geld haben wird, um das durchzuhalten. Also ich wette jetzt nicht, aber ich bin bei dir. Unter 1% wird keine Auswirkungen auf das Ergebnis dieser Wahl haben.
Eines kann ich noch hinzufügen, nämlich die aktuelle Sonntagsfrage der Wien-Wahl, die ist jetzt circa 2 Wochen alt und da sehen wir jetzt auch schon die Zahlen. Die SPÖ liegt da natürlich weit vorn mit 40%, ist ja Wien und nicht bundesweit. Die ÖVP mit 10%, hat sie vorher gesagt, die wird vielleicht ein Problem kriegen. Und die FPÖ, über die wir jetzt auch reden wollen, liegt da eben bei 23%. Das ist relativ hoch im Vergleich zur letzten Wahl, aber wir haben ja gerade analysiert, was die letzte Wahl passiert ist. Aber die Frage da jetzt trotzdem, wenn man sich so ein bisschen auch die Verhältnisse anschaut, NEOS 9%, im Moment haben eine SPÖ-NEOS-Koalition in Wien. Wird das jetzt knapp auch mit der Regierungssuche, Manu? Also was ist da denn jetzt überhaupt vorstellbar? Braucht die SPÖ vielleicht am Ende die FPÖ doch?
Das denke ich nicht. Also ich glaube, am liebsten möchte Michael Ludwig die Zusammenarbeit mit den Neos fortsetzen. Aber natürlich ist eine größere, mandatstärkere FPÖ im Wiener Gemeinderat auch nicht lustig. Aber dass sie relevant sein könnte für die Regierungsbildung in Wien, das würde ich jetzt nicht glauben.
Einfach, weil es die SPÖ natürlich ausschließt.
Die SPÖ schließt sowieso von vornherein aus. Da hat Christian Hafenecker ja zu dir heute gesagt, Wolfi, na ja, schauen Sie mal, mit der Neos-Regierungsbeteiligung hat auch niemand gerechnet.
Was natürlich völliger Unsinn ist. Alle damit gerechnet, Neos haben sich seit 6 Monaten angetragen, bitte wir. Ja. Und alle waren dann überrascht, dass gerade die Neos ausgestiegen sind. Nein, aber es werden in Wien reichen ja üblicherweise 48% für eine absolute Mehrheit, im Besonderen, wenn viele Kleinparteien antreten. Ja, allerschlimmstenfalls könnte man natürlich nochmal abbilden, was im Bund da wäre mit ÖVP und Neos, wird aber nicht notwendig sein.
Machen wir einen Strich unter dieses Thema, kommen wir zu unserem zweiten Thema, kommen wir zu Karl-Heinz Grasser.
Ah, ja, gestern, so schön.
Gestern so ist dieser
erfolgreich. Ja. War auch mal FPÖ.
Ja. Dann ÖVP hat von sich selbst gesagt, er ist super sauber in diesem Verfahren. Im Endeffekt war es jetzt ein super langer Weg ins Gefängnis. Statt 8 Jahren muss er jetzt nur 4 Jahre ins Gefängnis. Das Strafmaß wurde vom OGH eben reduziert. Wie sehen Sie diese Reduktion?
Die ist gut begründet. Sie ist begründet damit, dass das Verfahren sehr lange gedauert hat. Das ist auch unangenehm für einen Karl-Heinz Grasser und die anderen Angeklagten auch. Und es war ganz spannend. Die Richterin hat gesagt, weil man hört ja immer wieder, ja, aber das ist ja selber schuld und verantwortlich dafür, dass es so lange gedauert hat. Die Richterinnenbegründung des Senats war, ja, aber ein Angeklagter hat das Recht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Darum ist es ihm nicht jetzt negativ anzurechnen, dass das so lange gedauert hat. Das heißt, 8 Jahre hat mich immer ein bisschen gewundert im Vergleich zu Strafmaß. Ist zwar natürlich inhaltlich drinnen, aber doch etwas viel für das, was da passiert ist. Ja, es war ein Finanzminister. Ich habe mir den Fall sehr genau angeschaut. Es ist so extrem schlüssig. Also die Follow the Money, wenn man die Zahlungsströme anschaut, war es wirklich schwer zu begründen, dass die nun Verurteilten nicht schuldig waren. Bis vor 2 Tagen hätte man es nicht sagen dürfen, weil es galt die Unschuldsvermutung. Jetzt ist das rechtskräftig. Also ich halte das insgesamt für ein sehr sauberes, ordentliches Urteil. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Karl-Heinz Grasser und die anderen nicht damit gerechnet haben, verurteilt zu werden.
Manu, jetzt schauen wir noch mal ganz pragmatisch darauf, was jetzt eigentlich weiter passieren wird. Also wir wissen, Karl-Heinz Grasser muss jetzt mal ins Gefängnis. Mhm. Aber wie genau schaut das jetzt aus? Also noch ist er ja nicht im Gefängnis, jetzt nicht so, als wäre er gestern im Gerichtssaal abgeführt worden. Und wie lange wird er denn vielleicht wirklich müssen? Gibt es die Möglichkeit einer Fußfessel?
Also jetzt in den kommenden Wochen wird sich einerseits entscheiden, wo Karl-Heinz Grasser in Haft genommen wird. Da wird ja auch berücksichtigt, wo die Familie wohnhaft ist. Da wird berücksichtigt werden. Es gibt ja unterschiedliche Schweregrade bei Gefängnissen. Es gibt die Schwerstverbrechergefängnisse wie Stein zum Beispiel. Da wird er wohl eher nicht hinkommen. Also das wird in den kommenden Wochen entschieden. Jetzt gerade auf dem Weg ist ein Brieflein vom OGH, also vom Obersten Gerichtshof, zum Straflandesgericht Wien, wo mehr oder weniger übermittelt wird, was aus dem Urteil wurde, dass das Straflandesgericht Wien ja in der ersten Instanz gefällt hat. Und dann werden die jetzt Verurteilten, die schuldig Gesprochenen, aufgefordert, ihre Haft anzutreten. Dieser Prozess dauert rund einen Monat, hat man da Zeit. Wie lange wird er in Haft sitzen? Naja, das ist sehr, sehr schwierig zu prognostizieren. Sehr viele schreien jetzt schon, wenn er ein Glück hat, ist er nach einem Jahr schon mit der Fußfessel draußen. Das halten aber Strafrechtsexperten für äußerst unwahrscheinlich. Grundsätzlich ist es so, dass man nach Hälfte der verbüßten Haftstrafe beantragen kann, bedingt entlassen zu werden. Das wären jetzt bei Grasser 2 Jahre. Und wiederum 12 Monate vorher könnte man die Fußfessel beantragen. Und es steht im Regierungsprogramm ein Ziel, das Gesetz so zu ändern, dass man die Fußfessel 24 Monate tragen kann. Das würde, wenn es rechtzeitig beschlossen würde, Grasser so zugutekommen, dass er noch früher aus der Haft entlassen wird. Das sagen aber eigentlich fast alle, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist eher unwahrscheinlich, dass er so viel Glück hat. Das wäre der Optimalfall, aber eigentlich ist es schon realistisch, dass er eher ein Jahr und noch ein paar Monate fix in Haft bleibt.
Das ist genau das, was mir alle Experten und Expertinnen sagen, dass er etwa 1,5 Jahre in Haft, tatsächlich in Haft sein wird. Obwohl er sich viel in Ibiza aufhält, wird es vermutlich nicht in Ibiza sein, sondern in einem vergleichsweise angenehmen Umfeld in Österreich, und dass er nach 1,5 Jahren mit einer Fußfessel ein weiteres Jahr abdienen muss.
Mhm. Rainer, wir haben in diesen letzten Tagen auch die Bilder von ihm gesehen, von früher, eben vom Beginn der Nullerjahre. Du hast gesagt, das ganze Verfahren hat 16 Jahre lang gedauert. Mhm. Viele Jüngere wissen gar nicht mehr, wer war eigentlich dieser Karl-Heinz Grasser? Was war das damals in seiner besten Zeit, wie es auch zu diesem Buwog-Verkauf gekommen ist? Wer war das in der heimischen Innenpolitik?
Nein, absolut, so ist es. Die meisten Leute wissen das gar nicht mehr, entweder vergessen oder weil sie schlicht zu jung sind. Nein, er war einer der ersten von dieser Schickeria, damals hieß es noch Bubalpartie, mhm. Er kam aus Kärnten, er war eine Marionette von Jörg Haider, zumindest eine Zeit lang, dass ähnliche Personen später dann auch nochmal aufgetreten sind und zum Beispiel auch nicht rechtskräftig verurteilt wurden, zum Beispiel ein Bundeskanzler der Republik nicht rechtskräftig, die irgendwie auch sehr stark auf das Äußere und auf PR und Campaigning gesetzt haben, ist wahrscheinlich kein Zufall, aber das war so die erste Welle, was ein bisschen in Vergessenheit geregt wurde. Sie haben es gesagt, er war nicht nur für die FPÖ Regierungsmitglied, sondern er war dann von großen Wolfgang Schüssel nominiert Finanzminister und er wäre beinahe eine Art Spitzenkandidat bei den vorgezogenen Wahlen, Nationalratswahlen 2002 geworden, wenn Andreas Kohl, damals auch eine bedeutende Figur der ÖVP, Wolfgang Schüssel nicht zurückgepfiffen hätte. Jedenfalls war er der Star, der Joker, der auch Wolfgang Schüssel einen riesigen Wahlerfolg gebracht hatte, und der Verkauf der Buwog ist nicht zu der Zeit passiert, als Karl-Heinz Grasser für die FPÖ Finanzminister war, sondern er war damals ein von parteiunabhängig, aber von der ÖVP nominierter Finanzminister. Mhm. Wir dürfen auch nicht vergessen, und das ist schon ganz spannend retrospektiv, auch wenn es sehr lange her ist. In dieser ersten Regierung ab dem Jahr 2000 von Wolfgang Schüssel gab es noch einen Minister, einen damaligen Innenminister, der zu einem späteren Zeitpunkt in Brüssel strafrechtlich verurteilt wurde und auch ins Gefängnis kam. Also so super sauber war das alles, was damals passiert ist, nicht. Zwei Minister, Karl-Heinz Grasser und ein anderer, der ähnlich hieß.
Ein großer Unterschied, ne, weil der Herr Strasser hätte sich ja mit 100.000 Euro bestechen lassen. Das ist ein bisschen ein Taschengeld im Vergleich zu dem, was Karl-Heinz Grasser da eingestreift hat bei diesen Privatisierungen. Ja. Aber es stimmt, ja, also super sauber ist was anderes.
Ja. Das zeigt sich ein bisschen auch in der Begründung gestern. Der Senatsvorsitzende des OGH hat gesagt, der Fall ist wirklich beispiellos. Also ja, es gab Minister auch davor schon, die ins Gefängnis mussten, aber dieser Fall ist eben hat eine besondere Größe, war da auch die Begründung. Manu, ist das eine Art abschreckendes Beispiel jetzt auch für Politikerinnen und Politiker in Zukunft? Nicht, dass man jetzt generell korrupt werden sollte, aber dass man sieht, okay, man kann da tatsächlich auch dann rechtskräftig verurteilt werden.
Jein. Also natürlich hat so ein Urteil auch immer eine generalpräventive, so nennt man das, Wirkung. Also einerseits soll die Person, die Schaden verursacht hat und sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, bestraft werden, aber gleichzeitig soll das Urteil anderen möglichen mit ähnlicher kriminellen Energie ausgestatteten Personen signalisieren, schau, was passieren kann. In diesem Fall ist es aber so, das ist wirklich so ein besonderer Fall. Erstens, weil er in eine Zeit fällt, als die Republik wirklich versilbert wurde und Familiensilber hinausverkauft wurde, da ging es plötzlich um Abermillionenbeträge. Und zweitens, das darf man auch nicht vergessen, wäre das ja um ein Haar nicht aufgeflogen. Hätte es die Finanzkrise nicht gegeben, hätte es die Bankenkrise nicht gegeben mit all ihren Hausdurchsuchungen, wo man zufällig diese Provisionszahlung entdeckt hat, wo dann die Kompagnons von Karl-Heinz Grasser gesagt haben, ups, da haben wir vergessen, Steuern drauf zu zahlen. Also das hat ja alles so begonnen, dass wir gesagt haben, aha, wirklich, aha, das war nur eine Art von...
Und damit wollen wir nicht sagen, man kann auch damit davonkommen.
Nein, das wollen wir natürlich nicht sagen.
Wir wissen nicht, wie viele Dinge nicht aufgeflogen sind.
Ja, aber
du hast völlig recht, das war ein Zufall, Immofinanz, durch die Finanzkrise, weil da ein Finanzkomplex, ein Unternehmen implodiert ist. So ist das alles passiert. Im Übrigen gab es noch einmal einen anderen Finanzminister, der strafrechtlich verurteilt wurde, der vor kurzem verstorbene Hannes Androsch, der wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, bis zu seinem Tod behauptet, das sei ein Komplott gegen ihn gewesen. Also er ist nicht der erste Finanzminister gewesen. Die Begründung allerdings bei Karl-Heinz Grasser war jetzt eben das ausgerechnet ein Finanzminister, der mit dem Verkauf der Buwog damals und einige andere Dinge betraut war, sich versucht da zu bereichern. Das ist schon eine sehr besondere
und
Geschichte.
Und der österreichischen Bevölkerung gesagt hat, wir müssen sparen, ja, Nulldefizit und so weiter.
Nulldefizit, das keines war im Übrigen, wie sich dann später herausgestellt hat, weil wenn ich mich richtig erinnere, ging es um die Frage, ob aus der Notenbank Dinge aufgewertet wurden, was nicht möglich war. Aber so wie du sagst, Karl-Heinz Grasser, nichts als ein großer Blöffer. Und für alle, die sich nicht an ihn erinnern können, ich habe gestern ein Foto gefunden von mir in einer ORF-Pressestunde mit Karl-Heinz Grasser. Super sauber damals. Mhm. Jetzt hat sich herausgestellt, womit wir es wirklich zu tun hatten. Eine Ära, die lange vergangen ist.
Also alle unter 25 googelt das.
YouTube, man sieht viel.
Gute Schlusswort auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Manuel Reidel. Ganz herzlichen Dank.
Danke euch, danke.
Im Studio.
So, und Ihnen empfehlen wir jetzt noch bitte hier dran zu bleiben. Es folgt nämlich wild umstritten. Viel Vergnügen.
Bis morgen. Auf Wiedersehen.